einfach da ist und besprochen werden muss. Denn diese Tauben in den Städten waren alles mal domestizierte Tiere und deswegen gibt es eine Verantwortung für sie. Und der Taubenverein versucht mit einem Taubenmanagement, also mit Maßnahmen, die die Population kontrollieren und dafür sorgen, dass die Tiere weniger krank und kaputt sind. Ich weiß nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe. Auf jeden Fall setzen sie sich dafür ein. Und Birte war gestern nicht alleine da, sondern hatte eine neue Person im Schlepptau. Also neu im Sinne von, dass sie seit diesem Jahr im Vorstand des Vereins ist. Das Gespräch, was wir gestern geführt haben, das hören wir hier gleich nach We Fly von Ursam Plü.
Geistig flexibel bleiben, gerade in meinem Alter.
Beim letzten Mal hatten wir ein Jahr gewartet und festgestellt, es ist zu lang, es ist zu viel passiert. Und diesmal haben wir die Zeit etwas verkürzt. Und ich freue mich, dass nach einem halben Jahr Birte Schwarz vom Erfurter Taubenverein wieder hier ist und nicht alleine, sondern sie hat noch jemanden mitgebracht, eine neue Frau im Vorstand des Erfurter Taubenvereins, Marilyn Blamberg. Hallo.
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 Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass das schon eine verantwortungsvolle Aufgabe im Vorstand ist. Und bevor wir vielleicht gleich wirklich über die Tauben sprechen, Mary, wie bist du denn dazu gekommen, jetzt in diesem Vorstand da diesen Tausch mitgemacht zu haben? Und weißt du, ob das eine gute Idee war?
Ja, ob das eine gute Idee war, das wird sich zeigen, würde ich sagen. Aber prinzipiell, es hat jemanden gebraucht, der Verantwortung übernimmt. Und prinzipiell, versuche ich mir sowas auch einfach zuzutrauen und da mutig zu sein, weil ich glaube, es braucht einfach Leute im Ehrenamt, die mutig sind und auch einfach mal Aufgaben übernehmen, die sie auch erstmal lernen müssen. Und ich glaube auch einfach nach 5 Jahren durfte Birte auch einfach mal ihren Staffelstab abgeben.
Und was heißt das jetzt für dich konkret, mehr als normales, in Anführungszeichen, Mitglied in dem Verein zu sein?
Also so eine Vorstandsarbeit ist natürlich einfach nochmal eine viel weniger praktische Arbeit, weniger mit den Tauben, sondern eher eine organisatorische Arbeit, die viel mehr im Hintergrund passiert. Mhm. Es geht quasi darum, den Verein als Struktur zu organisieren, die Verantwortung für den Verein zu übernehmen, für auch dafür, dass der Verein überhaupt existiert, über Finanzen, Mitglieder, öffentliche Wirksamkeit, also auch das, wie man nach außen wirkt, das ist natürlich alles etwas, was eher im Büro als im Taubenschlag passiert.
Und Birte, du wolltest wieder mehr in den Taubenschlag oder konntest die Tabellen und Dokumente nicht mehr sehen?
Ja, so ein bisschen ist es so. Also man verbringt tatsächlich viel Zeit noch am Schreibtisch und ich habe ja schon einen Bürojob und habe mir gewünscht, wieder ein bisschen mehr ins Praktische zu gehen und da den Fokus nochmal ein bisschen neu legen zu können und bin sehr glücklich damit, dass ich die Aufgabe abgeben konnte und auch sehr glücklich, dass Mary sie übernommen hat.
Und du bleibst aber den Tauben und dem Verein weiterhin erhalten und auch für solche Gespräche, wie wir sie haben, werden wir dich vielleicht nicht das letzte Mal heute hören.
Das hoffe ich nicht. Ich glaube, bleibt dem Verein auf jeden Fall erhalten. Das macht mir ja immerhin weiter sehr viel Spaß und ich bin da weiter mit dabei.
Wir reden ja so in unregelmäßigen Abständen miteinander und ich bin immer wieder überrascht, wie viel dann in der Zeit eigentlich passiert ist. Das letzte Mal, als wir sprachen, war Juli 2025 und da haben wir viel darüber gesprochen, wie die Tauben gezählt wurden. Wiederum, ich glaube, im Mai war das oder so, weil nach 25 Jahren das erste Mal wieder eine Taubenzählung stattgefunden hat. Und als wir sprachen, gab es aber die Zahlen noch gar nicht, die konkreten. Vor 25 Jahren waren es irgendwie um die 6.000 Tauben, die gezählt wurden. Und du hattest damals prognostiziert, es würde sich wieder vielleicht so eine ähnliche Zahl ergeben. War es so?
Wenn ich das gesagt habe, dann lag ich ein bisschen daneben. Also unsere Zählung aus dem Frühjahr 25 hat um die 10.000 Tauben tatsächlich ergeben, also ein Anstieg über die vergangenen 25 Jahre. Woran das jetzt gelegen hat, das ist wahrscheinlich die Frage, die sich dann viele stellen, kann man so einfach nicht sagen, weil über 25 Jahre passiert so viel in einer Stadt, auch gerade in einer Stadt wie Erfurt, in der auch viel gebaut wurde und so weiter. Also das lässt sich jetzt nicht auf einzelne Ereignisse zurückführen, warum die Zahl so zugenommen hat. Für uns ist aber vor allem wichtig zu wissen, mit welcher Zahl arbeiten wir denn jetzt? Denn unser Ziel ist ja, die Population zu reduzieren und dazu muss man natürlich erstmal eine Bestandsaufnahme haben. Das war ein großer Kraftakt, den unser Verein da gestemmt hat, aber es war total wichtig für unsere Arbeit.
Die Population zu reduzieren, das ist quasi das große Ziel und dafür gibt es ja die unterschiedlichen Bausteine, über die wir auch schon unterschiedlich gesprochen haben. Mary, wie ist es denn bei dir, wie bist du denn eigentlich eingekommen, beziehungsweise warum sind dir Tauben, das ist jetzt nicht so das alltäglichste Hobby oder Interesse von den meisten Menschen, wie kam es bei dir?
Stimmt, das ist tatsächlich nicht so alltäglich. Ich finde es auch immer ganz interessant, welches Interesse das weckt, wenn man irgendwie Leuten erzählt, dass man im Taubenverein ist. Ich bin tatsächlich über einen MDR-Beitrag über den Schlag am Lübberwaldgraben zum Verein gekommen, beziehungsweise habe mich überhaupt erstmal mit dem Taubenthema und dem Stadttaubenmanagement auseinandergesetzt und habe dann eigentlich erstmal die ganze Problematik verstanden mit den Tauben, mit den Stadttauben vor allen Dingen explizit und vor allen Dingen auch, was für ein tolles Konzept das Stadttaubenmanagement eigentlich ist. Genau. Und deswegen war das für mich eigentlich dann relativ klar, dass ich war schon immer irgendwie in irgendeiner Art und Weise ehrenamtlich engagiert, dass das quasi mein neues Herzensprojekt wird.
Du hast schon den Taubenschlag angesprochen, ne? Das ist ja der erste betreute Schlag am Brühler Wallgraben. Und ich weiß noch, es schwebt immer schon im Raum, es soll nicht der einzige bleiben. Wie ist es denn in der Hinsicht weitergegangen seit dem Sommer? Ich weiß, damals hast du gesagt, dass Heike Langguth, die ja jetzt auch im Rathaus als Dezernentin tätig ist, meinte, sie spricht auch nochmal mit den Mitarbeiterinnen dort, also dass der Ort des Rathauses vielleicht sogar doch nochmal eine Chance hat. Oder es gab noch Gespräche mit der KOWU. Wie ist der aktuelle Stand mit weiteren Schlägen?
Ja, also die KOWU hat ihre Pläne mehr oder weniger schon in die Tat umgesetzt. Wir warten sehnsüchtig darauf, dass der Schlag an der Warschauer Straße in den kommenden Wochen eröffnet werden kann. Da sind noch einzelne Arbeiten zu machen. Aber das ist sozusagen in Sack und Tüten und die Tauben, die dort einziehen sollen, die freuen sich auch schon drauf und warten darauf. Und das ist auch ein ganz wichtiger Standort. Dort an der Warschauer Straße sind eben auch viele Tauben, wie unsere Zählung ergeben hat. Dann gibt es noch Pläne, die ein bisschen vager sind für den Johannesplatz, auch ein extrem wichtiger Standort für einen Schlag. Da sind wir also auch mit der Stadt in entsprechenden Gesprächen. Aber das ist eben noch nicht ganz so konkret. Und das Thema Rathausschlag, also wir halten daran fest, bis er irgendwann eröffnet wird. Leider haben die Gespräche im Rathaus entweder nicht stattgefunden oder nicht mit dem Ergebnis, was sich Frau Langguth erhofft hatte. Mhm. Also wir waren nicht dabei, wir können das jetzt nicht definitiv sagen. Es hat sich aber leider in der Richtung erstmal nichts weiter ergeben. Es sind aber wichtige Menschen innerhalb der Stadtverwaltung vom Sinn dieses Schlages auch überzeugt und sind bemüht, da konstruktive Lösungen zu finden, und wir bleiben natürlich auch mit daran.
Wir müssen vielleicht nochmal sagen, ich gehe mal davon aus, dass alle Leute wissen, was da los war, aber das war so der Punkt, wo ich auch auf das Thema aufmerksam geworden bin und wir hier das erste Mal sprachen, als im Rathaus im Dach oben ein Schlag vorbereitet wurde und kurz bevor er eröffnet werden sollte, dann das doch nicht ging aufgrund von Ängsten von Mitarbeiterinnen, und das war so ein bisschen eine interessante Situation, sagen wir es mal so, und dann ja, ist das weiterhin Thema, wie ich jetzt so raushöre. So ein Schlag, so ein betreuter Taubenschlag, der nutzt ja dazu, zu kontrollieren, was die Tauben tun, dass sie gutes Essen essen und man auch die Eier tauschen kann. Birte, wir waren auch einmal zusammen Eier tauschen im Parkhaus. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, das war sehr interessant für mich. Und getauscht wird quasi gegen Plastereier, damit nicht neue Tauben schlüpfen können. Ja. Ich habe in eurem Bericht vom letzten Jahr gelesen, dass es auch am Busbahnhof getauscht wird. Das ist ja ein besonderer Ort, weil ihr dort gezielt füttert, also gutes Futter den Tauben gibt, damit sie nicht irgendwas essen. Und was ist dann für ein Problem mit den Eiertauschsachen dort vor Ort?
Das Problem daran, oder eigentlich war es eine ganz gute Situation, denn am Bahnhof, ganz konkret am Busbahnhof, gibt es ja dieses Busbahnhofsgebäude, was vielen Tauben Unterschlupf gegeben hat und einen Brutplatz gegeben hat. Und das war dann für uns gerade irgendwie in der direkten Nähe zu unserer Futterstelle eigentlich eine gute Möglichkeit, um dort Eier zu tauschen. Und um ganz konkret diese sehr dichte Population am Bahnhof eben etwas zu kontrollieren und etwas zu reduzieren. Das hat sich leider jetzt irgendwie für uns so ein bisschen eingestellt, weil dieses Gebäude des Busbahnhofes leider vergrämt wurde. Vergrämung ist quasi die Brutplätze wurden quasi verschlossen für die Tauben durch Netze oder Ähnliches, sodass die Tauben dort eben nicht mehr brüten können. Und das heißt dann eben auch für uns kein Eiertausch mehr. Das Problem allerdings ist, die Tauben haben immer noch ihren Brutzwang und die Tauben suchen sich eben andere Brutplätze, an die wir nicht mehr rankommen und wir dementsprechend auch nicht mehr Eier tauschen können.
Mhm. Obwohl es ja im Grunde die Idee erstmal verständlich ist, wenn man nicht will, dass dort die Tauben sind, die ja auch da, weiß ich nicht, hinkacken und solche Sachen, dass man das vergrämt. Erster Impuls verstehe ich, aber sie sind ja dann nicht weg. So, ne? Oder? So habe ich es jetzt verstanden.
Genau, sie sind nicht weg. Und natürlich ist das natürlich auch immer mit Kot und auch mit den Tauben erstmal, mit Federstaub verbunden, wenn Tauben dort brüten. Wir als Verein hätten uns eben gewünscht, dass dort andere Lösungen gefunden werden, als einfach die Tauben zu vertreiben. Denn da, wo Tauben sind, dort kann ihnen ja in irgendeiner Art und Weise ein besserer Standort zum Brüten angeboten werden, im Sinne eines Schlages im besten Fall. Mhm. Aber eben auch, es gibt auch andere Lösungen, die jetzt nicht diesen finanziellen Rahmen von einem Schlag irgendwie stemmen müssen, sondern sowas wie ein Brutregal. Das gibt's auch. Und da kann man eben auch den Tauben einfach einen Platz bieten, wo wir als Verein dann weiterhin Eier tauschen können.
Quasi wie so eine Mini-Mal-Variante des Schlags oder so.
Richtig, genau.
Und habt ihr gemerkt, dass dann beim Füttern weniger Tauben kamen oder sind sie gleich viel und die haben sich tatsächlich direkt am Ort neue Plätze gesucht?
Wir stellen nicht fest, dass es weniger Tauben geworden sind. Damit haben wir auch zu keinem Zeitpunkt gerechnet. Wir wissen ja auch nicht, wo am Bahnhof noch weitere Brutplätze sind. Also der Busbahnhof ist ein Ort gewesen, aber drumherum werden noch weitere Brutplätze sein. Ich erinnere mich, dass wir vor anderthalb oder zwei Jahren mal eine längere Zeit einen Dachboden am Ring am Bahnhof betreut haben, auf dem mehrere Tauben lebten. Und da haben wir so lange getauscht, bis alle Jungtiere ausgeflogen waren. Dann wurde auch der verschlossen. Und von solchen Dachböden oder Leerstandsgebäuden gibt es in der unmittelbaren Umgebung etliche, die wir nicht kennen, auf die wir keinen Zugriff haben. Und dahin werden die Tauben vom Busbahnhof ausweichen. Und sie sind aber immer noch da.
Wart ihr irgendwie in Kontakt mit den Menschen? Ich weiß nicht, wer ist das dann? Ist das die EFAG oder wer betreut dieses Gebäude?
Das ist die EFAG. Die EFAG hat unser Engagement dort auch lange Zeit unterstützt. Und wir wussten auch, dass diese Stelle irgendwann vergrämt werden soll. Hatten allerdings als Info, dass stattdessen eben eine andere Ausweichmöglichkeit geschaffen werden soll, wie zum Beispiel so ein Brutregal. Aber letzten Endes sind wir da vor vollendete Tatsachen gestellt worden, dass jetzt eben zu ist und keine Alternative geschaffen wurde. Wir sind da aber auch noch mit der EFAG nochmal im Gespräch. Also für uns ist das noch nicht vom Tisch. Ich glaube, für die auch nicht. Es ist vielleicht einfach nur ein Kommunikationsproblem gewesen, Missverständnis. Aber es muss schon schnell eine Lösung her für die Tiere und vor allem ja auch für die Menschen.
Öffentlichkeitsarbeit ist ja auch ein ganz großes, wichtiges Thema für euch. Umso mehr Aufklärung auch passiert, wahrscheinlich umso mehr Verständnis vielleicht hat man auch für das, was ihr tut. So die ersten Impulsreaktionen habe ich ja bei mir selber auch gemerkt. Was, ihr füttert die? Dann wären es doch mehr. Aber das ist natürlich irgendwie, habe ich dann gelernt, nicht so. Habt ihr gemerkt, dass eure Arbeit irgendwie da eine Verbesserung in der Stadt bewirkt? Also sei es bei Vereinen, Organisationen, städtischen Menschen oder auch bei der normalen Bevölkerung?
Ich merke schon, dass unser Verein sehr gut wahrgenommen wird, sowohl in der Bevölkerung, über die sozialen Medien haben wir eine ganze Menge Zulauf, aber auch bei Institutionen in unserer Stadt, bei anderen Vereinen, bei Fraktionen und in der Stadtverwaltung. Und ich klopfe uns da auch allen auf die Schulter für unsere gute Arbeit, die wir machen, weil wir, glaube ich, bei aller Emotionalität, die das Thema Tierschutz immer mit sich bringt, sehr sachlich sind und immer nach Lösungen suchen, die für alle tragbar sind. Nichtsdestotrotz ist es auch für uns immer viel Arbeit, Menschen noch davon zu überzeugen, wie sinnvoll es ist, in dem Feld irgendwie tätig zu werden.
Es gibt einen Tierschutzbeirat im Stadtrat, das ist relativ neu auch im letzten Jahr und da seid ihr auch mit drin vertreten. Was genau macht ihr da oder was kann das bringen?
Der Tierschutzbeirat wurde gegründet generell, um das Thema Tierschutz ein bisschen mehr auf die politische Agenda zu heben, was ich sehr begrüße. Wir haben in Erfurt gar nicht so viele Tierschutzvereine. Also wenn man mal so ein bisschen guckt und recherchiert, fällt einem auf, für eine Landeshauptstadt ist es tatsächlich gar nicht so viel. Aber es sind, sag ich mal, die relevanten vertreten und dazu gehören auch wir. Es sind auch noch ein paar Verbände vertreten, zum Beispiel der Anglerverband oder der Jagdverband, die jetzt vielleicht Tierschutz nicht unbedingt als Hauptthema haben, aber was bei denen auch eine Rolle spielt. Und dort kann im Grunde jeder seine Themen einbringen und sich ja für Verbesserungsvorschläge stark machen. Und das machen wir für die Tauben.
Die dann quasi irgendwie ihren Weg in den Stadtrat finden, oder?
Das ist so die Idee.
Es ist unfassbar viel passiert. Ich habe mir noch ganz viele Stichworte aufgeschrieben. Aber was sind denn, wenn ihr jetzt an das letzte Jahr denkt oder an das, was neu geschehen ist, noch wichtige Dinge, die wir besprechen sollten?
Ja, bei uns passiert immer eine ganze Menge und so ein Jahr Revue passieren zu lassen, ist gar nicht so einfach. Also womit wir immer sehr stark ausgelastet sind, ist natürlich das Notfallgeschehen. Wir haben dieses Jahr, nee, das vergangene Jahr 2025, bereits im November die 500. Taube aufgenommen. Das ist die höchste Zahl, die wir je hatten in der Vereinsgeschichte. Und jedes Tier, was wir aufnehmen, bedeutet natürlich Aufwand, sei es Pflege, Auswilderung oder das Tier auch dauerhaft unterzubringen oder auch beim letzten Weg zu begleiten. Das hat entsprechende Kosten verursacht, die auch höher waren als je zuvor. Und auch ein Thema, was uns jedes Jahr immer beschäftigt, ist die Unterbringung von gehandicapten Tauben, also Tauben, Stadttauben, die aus irgendwelchen Gründen nicht mehr zurück auf die Straße können, die aber dennoch ein schönes Leben führen können. Also ich sag mal das Beispiel, eine Flügelamputation bedeutet nicht, dass man ein Tier einschläfern muss bei einer Stadttaube, bei Wildtauben sieht das anders aus. Und diese Tauben bringen wir in der Regel in Volieren unter, die entsprechend ausgestattet sind. Und da sind die Plätze immer sehr rar und es vergeht kein Jahr, wo wir keine neue Voliere bauen. Und das war auch dieses Jahr so. Ich sage mal dieses Jahr, letztes Jahr. Genau, und das wird uns auch in 2026 sehr beschäftigen, weil wir ja selber keine Grundstücke besitzen. Und wir sind da auf Privatleute eigentlich angewiesen, die uns ihre Grundstücke zur Verfügung stellen. Da wird es langfristig auch vielleicht nochmal andere Lösungen für brauchen.
Und das heißt, in diesen Volieren leben dann die Tauben ihr Leben? Oder wie? Weil sie ohne den Flügel zum Beispiel nicht mehr normal alleine leben können.
Genau, aber bei Stadttauben, die ja die Nachfahren von domestizierten Haustieren sind, ist es also absolut ethisch und tierschutzrechtlich vertretbar. Die zeigen deutliche Anzeichen für ein Wohlbefinden, also sie verpartnern sich, sie haben Sozialverhalten, betreiben Körperpflege und so weiter. Bei Wildtauben sieht das anders aus. Und so können sie also wirklich noch ein sehr schönes Leben führen. Eine Taube kann aber, wenn sie in guter Haltung lebt, auch 15 Jahre alt werden. Also das muss einem einfach bewusst sein, dass man da wirklich ein dauerhaftes Zuhause schafft.
Das heißt, wer vielleicht einen großen Garten hat und Lust hat, euch zu unterstützen, wäre auch in dieser Möglichkeit für euch gerne ansprechbar.
Ja, auf jeden Fall. Also in der Regel haben wir es in der Vergangenheit immer so gemacht, dass wir die Kosten übernommen haben, in der Regel aus Fördergeldern oder Spenden finanziert und uns um den Bau gekümmert haben und diejenigen halt das Grundstück zur Verfügung stellen und sich im Idealfall auch in die Betreuung mit einbringen, denn das können wir als Ehrenamtliche auch zunehmend schlechter leisten, je mehr Standorte es werden. Aber da findet sich auf jeden Fall eine Regelung, die für alle passt.
Es gibt seit letztem Jahr auch eine Homepage, erfurter-tauben.de. Dort kann man auch noch mal ganz viel nachlesen und die Kontaktmöglichkeiten zu euch rausfinden. Ich würde sagen, das war jetzt nur ein kleiner Auftakt mit einem kurzen Rundumschlag. Wir sprechen bestimmt nicht zum letzten Mal hier und vielleicht bei der nächsten Schlageröffnung oder ich weiß nicht, bei was für einem Event sprechen wir wieder, aber für heute danke, wollte ich gerade sagen. Ich habe noch eine Zusatzfrage, die mir heute beim Mittagessen aufgetragen wurde. Was du sprichst mit dem Taubenverein? Frag doch mal, jetzt völlig ab von den bisherigen Themen, ob die Turteltauben heißen, weil sie turteln oder ob wir Turteln so verstehen, wie wir es verstehen, weil die Turteltauben das so machen. Wisst ihr das?
Da stehe ich tatsächlich auf dem Schlauch. Also ich kann sagen, das, was die meisten Menschen unter Turteltauben verstehen, sind weiße Tauben, die auf irgendwelchen Kitschbildern oder zu Hochzeiten auf den Tischen stehen. Die Turteltaube ist tatsächlich eine Taube, die extrem selten ist. Also in Deutschland gibt es nur noch ganz wenige Exemplare, was daran liegt, da sie ein Vogel ist, der tatsächlich auch zieht in die wärmeren Gefilde.
Ach was.
Und während sie hier in Deutschland sehr streng geschützt ist und nicht bejagt werden darf, wird sie das gerade in Nordamerika sehr stark. Und deswegen gibt es davon tatsächlich nur sehr wenige Exemplare. Plus die Turteltaube brütet auch in der Regel nur einmal im Jahr und kann auch deswegen gar nicht selber dazu beitragen, ihren Bestand irgendwie zu erholen. Beantwortet nicht die Frage, aber sind vielleicht trotzdem ein paar Fakten.
Interessant. Vor allem, dass es so große Unterschiede gibt zwischen den unterschiedlichen Taubenarten.
Ja.
Also was Brutverhalten angeht oder das Wegziehen oder all das. Das ist vielfältig.
Ja.
Ich danke euch. Bis nächstes Mal.
Dankeschön.
Dankeschön. Bald.
Und ich habe nochmal nachgeguckt, weil diese Frage wollte ich natürlich doch beantwortet haben. Und Birte hat sich eben versprochen, ne? Die ziehen nicht nach Nordamerika, sondern nach Nordafrika, wo sie dann eben auch tatsächlich bejagt werden. Der Name Turteltaube, den verdankt diese ihrem charakteristischen Gesang, konnte ich lesen, den vor allem die Männchen von sich geben. Tur, tur. So wird es dann lautmalerisch beschrieben. Es klingt dabei fast wie ein sanftes, tiefes Schnurren. Und so entstand der wissenschaftliche Artname Turtur schon vor langer, langer, langer Zeit. Und weil Turteltauben als besonders zärtlich und paarbindend wahrgenommen werden, wurde Turteln im übertragenen Sinne dann auf verliebtes, zärtliches Verhalten von Menschen übertragen. Ich könnte vielleicht noch mal schauen, wie die verschiedenen Taubengeräusche sich unterscheiden. Fällt mir gerade ein, weil auch die Tauben, die wir hier in der Stadt haben, machen ja mitunter sehr eindrückliche Geräusche. Ihr seid bei Radio Frei, hört die Sendung unterdessen und jetzt eine Musik.
Unter der Adresse
www.radiofrei.de
wird praktisch die Präsentation des Programms angeboten.
Radio Frei.
Seit schon nunmehr über 10 Jahren gibt es die Idee, die sich nun Tag für Tag mehr Richtung tatsächlicher Realität bewegt. Ich rede von dem Kulturquartier Schauspielhaus, das ehemalige Theater von Erfurt, was viele Jahre nach der Nutzung leer stand, wird seit nun einigen Monaten umgebaut, damit es bald im nächsten Jahr eröffnet werden kann als neuer Kulturort in der Stadt, in dem wir, aber auch der Kinoclub und das Tanztheater ein neues Zuhause finden werden, sowie hoffentlich viele von euch, die dann immer ganz oft dahin kommen und Sachen machen, sich treffen, Menschen kennenlernen, Kultur genießen und all das. Während nun dort umgebaut wird, wird wahrscheinlich wirklich fast jeder Stein angefasst und umgedreht, und unter manchen Steinen im übertragenen Sinne finden sich dann Dinge. Dinge, die da schon lange liegen, die da meistens unbeabsichtigt hingelangt sind und unter Umständen interessant sind. 2 Leute, die das so interessant finden, dass sie alle einsammeln, sind Björn und Sarah von der Geschäftsstelle des Kulturquartiers, und wir haben uns zusammen überlegt, dass wir diese Teile, die sie da finden, vertonen. Und damit herzlich willkommen zur 2. Folge dieser kleinen Rubrik.
Also alles, was staubig ist, ist unter dem Publikumsraum im großen Saal gewesen.
Zigarettenschachteln.
Kaugummipapier, Bonbonpapier.
Also du hast ja auch eine alte Kabinett gefunden.
Autogrammsammelheft.
Oder
Programmheft, Tickets.
Also so ganz skurrile Dinge auch.
Kulturfragmente über Reste und Relikte.
So, und hier haben wir jetzt eins, ich habe es gerade schon angefasst und ich spüre den Staub an meinen Fingern. Das ist schön verstaubt, das hast du irgendwo... Wo hast du es gefunden?
Also alles, was staubig ist, ist unter dem Publikumsraum im großen Saal gewesen.
Und wieso, beschreib mal bitte, wo und wie das da hinkam. Was meinst du?
Also es gibt ja eine Entlüftung im großen Saal, die unter den Sitzbänken langläuft. Also es ist ein klassischer Tribünenbau. Du hast halt eine Stahl-Beton-Reihenbauweise, die längs ist, und dann kommen quer die Sitzetagen, wo man läuft, und also die Stufen drauf und dann die Bestuhlung. Und sozusagen gibt es ja da immer Schlitze. Vielleicht, wenn man im Kino ist, kann man ja da mal nachgucken, wen es interessiert. Und da sind immer unten Belüftungsgitter. Und diese Hefte haben halt die Eigenschaft, manchmal auf den Boden zu fallen und dann irgendwie durch diese Lüftungsgitter durchgedrückt zu werden von irgendwelchen Schuhen oder was auch immer. Insgesamt habe ich, glaube ich, 100 120 Tickets alte gefunden. Das ist noch ein anderes Thema. Und halt diese Programmhefte, die auch wahrscheinlich 30, 40 Stück sind zwischen 98 und 2002. Und jetzt ganz frisch wurde ja die kleine Bühne umgebaut, wo er dann später Radio Frei einziehen wird. Und da haben wir auch noch ein paar kleine Sachen gefunden, die wir vorher noch nicht kannten.
Und jetzt ist das hier quasi, wie können wir das beschreiben? Das ist wie ein Schulheft. Also hier so ein A5 kariert.
Genau, Fix und Foxy vorne drauf als Thema und da steht Autogramme Frank Reiche. Also falls jemand Frank Reiche kennt, wir haben sein Autogrammsammelheft wiedergefunden und da sind sogar zwei Autogramme drin in diesem karierten Schulheft. Einmal Fernando Express und was haben wir noch? Rhea Hamilton und danach war leider Schluss.
Und das sind tatsächlich jetzt eingeklebte Autogrammkarten mit einer Signier, also Autogramm drauf.
Genau,
hier auch
mit Foto.
Namen für Frank.
Ja. Hier stand, glaub, und hier Widmung ist. Für Frank.
Und das hier kann man, also ich kann es nicht lesen, was heißt
nee, kann ich auch nicht.
Armin.
Von
Armin. Das ist noch jemand.
Das ist noch anderes. Ah, okay. Armin.
Keine Ahnung.
Und, naja.
Aber richtig cool. Und wahrscheinlich hat das. Wie heißt der Frank Reiche auch irgendwann vermisst? Ja. Im Gegensatz jetzt zu einer Eintrittskarte, die mir runterfällt.
Ja, also
und dann
das ist wahrscheinlich eines der persönlichsten Fundstücke. Irgendwo war auch noch eine Kinderzeichnung, die liegt aber wahrscheinlich in einer anderen Kiste.
Also wenn jetzt zufällig Frank zuhört, melde dich bitte gern und du kannst das wiederhaben. Wenn nicht, dann ist es eines der auffälligen Fundstücke hier.
Genau.
Das auf jeden Fall.
Und dazu kam noch, also wir haben ja nicht nur die Sachen, die irgendwie materiellen Wert haben, sondern wir haben auch einfach, also man kennt ja diese A4 Klarsichtfolien, ne? Und die haben wir einmal voll mit Kaugummipapier, Bonbonpapier und all solchen Sachen, weil das ist natürlich noch hinreichend logischer, das runterfallen zu lassen und irgendwie verschwinden zu lassen. Genau, aber davon habe ich auch viel eingesammelt, einfach um halt sozusagen nicht nur die Sachen, die irgendwie einen informativen Wert haben, sondern halt diese ganze Logik, die halt zu so einem Besuch halt dazugehört, anhand was da durchgefallen ist, halt auch in der Breite irgendwie mitzunehmen. Also sprich Müll.
Aber und gleichzeitig Zeitgeschichte.
Genau, weil da ist halt noch Kaugummipapier aus den 90ern dabei oder andere lustige Sachen, wo man denkt so, oh, das kenne ich noch.
Ist wie auch Fix und Foxy. Gibt's noch, gell?
1990. Ja, aber das ist nur der, das so. Ist nur der, die Rechte. Wir müssen halt gucken, ob irgendwo
ein Datum
ein Preis.
Stimmt. Ach so.
Also an Preis sieht man es immer, ob's, also da hat man immer die Demarkationslinie.
Die D-Mark.
Demarkationslinie.
Ja gut, aber Fix und Foxy ist ja auf jeden Fall Westen dann, oder?
Ja, das ist alles Nachwende. Definitiv. Ja. Also da muss auch jemand drunter gewesen sein, aufgeräumt haben, weil wirklich 98 hat es halt angefangen erst. Und den Saal gibt es ja schon länger. Aber 98 wurde ja die alte Oper aus baulichen Gründen geschlossen und beschlossen, dass Erfurt einen Neubau kriegt.
Ja.
Und wahrscheinlich, eventuell wurde davor unter der Bühne mal auch sauber gemacht und das Zeug weggeräumt, weil vor 98 gab es nichts.
Okay.
Und ab 98 haben dann alle Sparten im Schauspielhaus gespielt. Und 99, wie wir dann an den anderen Programmheften, zum Beispiel nehmen wir mal den Spielplan von Mai 99. Da gab es dann das berühmte, bekannte Kuppeltheater vor der Thüringhalle, an das sich auch niemand erinnert. Das stand da 2 Jahre.
Und das Kuppeltheater, das wird Inhalt der nächsten Folge sein von der kleinen Rubrik Kulturfragmente, Überreste und Relikte. Vielleicht hören wir es schon nächsten Dienstag hier im Programm von Radio Frei.
Thank you.
Musik von Panther du Prinz. Ich bin ganz schön elektrisch heute unterwegs, das wird sich aber gleich ändern. Wir schauen auf Veranstaltungen, die heute in Erfurt stattfinden. Es sind sehr unterschiedliche und sehr viele, wie ich finde, oder ich habe einfach einen guten Blick gehabt, ich weiß es nicht. Kennt ihr das KT-Café in der Veilchenstraße 32, ehemals Kreativtankstelle, jetzt im neuen Look? Die machen heute gleich zwei Veranstaltungen, zum einen ein Strick- und Häkeltreff von 16 bis 18 Uhr. Man kann das Strick- oder Häkelteil, was man eh gerade in der Mache hat, mitnehmen oder auch das Knüpf- und Tuftenteil. Also bei Knüpfen kann ich mir noch was vorstellen, Tuften muss ich nachgucken. Und Tuften hat tatsächlich irgendwas mit einer Stoffverarbeitung zu tun. Die unter euch, die das tun, werden es wissen und können, wenn sie Lust haben, heute ins KT-Café in der Veilchenstraße gehen. Es wird grundsätzlich darum gebeten, sich anzumelden, weil das dann besser zu planen ist für die Person, die das Ganze organisiert hat. Das geht auf Instagram. Dort könnt ihr das KT-Café suchen und findet dann den entsprechenden Anmeldename. Wenn ihr nicht bei Instagram seid, das KT-Café hat auch eine Homepage. Vielleicht könnt ihr auch anrufen, was weiß ich, oder geht vielleicht doch spontan hin und schaut, ob ihr euch noch auf ein Stühlchen setzen könnt. Dort zu stricken und zu plaudern und sich auszutauschen ist, glaube ich, das Ziel. Am Abend 19 Uhr gibt es dann am gleichen Ort ein Film- und Serienquiz. Zum ersten Mal auch findet das dort statt. Ihr könnt kommen mit euren FreundInnen oder auch alleine und dann dort eine Gruppe finden. Das Ganze wird unterstützt vom Kinoclub. Hier müsst ihr euch nicht anmelden. Film- und Serienquiz heute Abend 19 Uhr im KT-Café in der Veilchenstraße 32. Mal was ganz anderes findet heute im Haus Dacherröden statt, und zwar lädt die Goethe-Gesellschaft ein. Goethe, der persische Dichter, Hafiz und die vorislamische arabische Literatur. Ich würde sagen, absolutes Nerd- und Nischenthema, aber vielleicht gibt es von euch Menschen, die da sagen, ey, na klar, da will ich hingehen. Es ist ein Vortrag von Bernd Kärntner und die Goethe-Gesellschaft Erfurt. Die organisiert in regelmäßigen Abständen ganz unterschiedliche Sachen, wissenschaftliche Vorträge, aber auch Diskussionsrunden zu einzelnen Werken Goethes. Es gibt auch Bildungsfahrten und, und. Heute lädt sie ein ins Haus Dacherröden, 18 Uhr. Für Nichtmitglieder kostet das Ganze 5 Euro. Es geht um Goethe, der persische Dichter Hafiz und die vorislamische arabische Literatur. In der Schotte wird das Stück Feindliche Übernahme gezeigt. Premiere hat es 2021 gefeiert, eine Komödie von Thomas Steimke, und es geht um die Kowalkes. Die haben nichts, jedenfalls nicht mehr viel. Kein Geld, kein Job, keine Perspektive, aber dafür einen richtig genialen Plan, nämlich Kidnapping. Doch es geht etwas schief und nun haben sie ihn an der Backe, Stromp, Konzernchef. Und das Blöde ist, den will keiner zurück. Ganz im Gegenteil. Bei dieser Zwangsernährung wird so ziemlich alles zum leidenschaftlichen Gefecht. Gegenseitige Übernahmen sind garantiert. Das sagt die Stückbeschreibung der Schotte zu Feindliche Übernahme. Birgit Kummer von der TA hat sich damals das Stück angeschaut und meinte, es ist ein Mix aus Slapstick, Kapitalismuskritik und Sozialstudie. Ich habe es auch mal gesehen und würde sagen, ja, das ist eine ganz gute Beschreibung. 19 Uhr werden die Türen der Schotte geöffnet für das Stück heute Abend. Gleiche Zeit, anderer Ort, anderer Inhalt. Es gibt wieder ein Musikbingo mit Benno Bounce im Kalif Storch. 19 Uhr Türen auf, 20:15 geht's los. Lieder werden gespielt, ihr müsst ankreuzen. Knickknack, ihr wisst, wie das geht. In der Franz-Mehlhose ist heute Kirsten Fuchs zu Besuch. 1930 in Karl-Marx-Stadt, heute Chemnitz, geboren, ist Schriftstellerin, Lesebühnenautorin und Kolumnistin. Sie lebt in Berlin und hat ein Buch geschrieben, Muttermund tut Wahrheit kund. Im Klappentext steht, 10 Jahre sind seit Kirsten Fuchs letztem Band mit lustigen Geschichten vergangen und seitdem hat sich einiges getan. Sie ist älter geworden und witziger. Der Mensch ist weiterhin ihr Lieblingstier, auch wenn er zunehmend nervt. Aber irgendwann muss ja daran festhalten, dass wir eigentlich ganz okay sind. In ihren neuen Texten geht es um Kinder und das Mutterdasein, vor allem aber um das merkwürdige Leben dazwischen. Die Meisterin des ernst gemeinten Quatschs, geiles Wort, schreibt sich durchs Chaos von Wochenbett zu Wechseljahren und landet irgendwo zwischen Wahnsinn und Erleuchtung. Das sagt die Beschreibung des Buches, mit dem Kirsten Fuchs heute in der Franz Mehlhose zu Gast ist. Und musikalisch möchte ich euch am Samstag auf das IOZ hinweisen. Dort gibt es ganz viel Punkrock im Ilvers, auch am Wochenende habe ich gesehen. Aber das Lied, was ich rausgesucht habe, das kommt von einer Band, die im IOZ spielen wird. Es gibt Euronie aus Berlin, Street Punk, dann Eustress aus Bielefeld. Crop Action kommen aus Leipzig und Schweinehaufen spielen aus Erfurt. Eine aufstrebende Punkrock-Band und wie die klingen, das hören wir jetzt hier mit einem Song von dem einzigen und ersten Album, was es gibt. Er heißt Male und wenn ihr Lust habt, die und die anderen Bands live zu erleben, könnt ihr am Samstag ins AJZ gehen. Schweinehaufen. So viele Kraftausdrücke. Nee. Live zu erleben am Samstag im AJZ. Und wo wir einmal dabei sind, machen wir nochmal was bisschen gemütlicheres. Schmetterling von Team Scheiße.
Ich bin ein fucking Schmetterling. Flatter, flatter, flapp, flapp. Fresse in die Blume. Schlabber, schlabber, schlapp, schlapp. Mein Arsch liegt durch die Luft, du Wichser. Du willst Stress mit mir? Mit einem Schmetterling? Bist du scheiße im Kopf? Was genau verstehst du denn nicht? Ich bin ein fucking Schmetterling. Flatter, flatter, flapp, flapp. Deine Probleme sind nicht meine Probleme. Ich bin ein fucking Schmetterling. Flatter, flatter, flapp, flapp. Ich lass dich einfach stehen, wo du gerade stehst. Ich bin ein fucking Schmetterling. Flatter, 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 flatter. Ich bin fantastisch, wunderschön und bunt. Und du kannst mich hart am Arsch lecken. Ich bin fantastisch, mit Blütenstaub am Mund. Und du kannst mich hart am Arsch lecken. Dein ganzes Getue nervt mich ab. Ich bin ein fucking Schmetterling. Flatter, flatter, flapp, flapp. Deine ganzen Freunde sind meine Feinde. Ich bin ein fucking
Wie scheiße kann man da eigentlich sein? Ich bin ein fucking Schmetterling. Flatter, 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 flatter. Ich bin fantastisch, wunderschön und bunt. Und du kannst mich hart am Arsch lecken. Ich bin fantastisch, mit Blütenstaub am Mund. Und du kannst mich hart am Arsch lecken. Ich bin fantastisch, wunderschön und gut. Und du kannst mich hart am Arsch lecken. Ich bin fantastisch, mit Blütenstaub am Mund. Und du kannst mich hart am Arsch lecken.
Na gut, war auch mit Kraftausdrücken. Dann ist es ja gut, dass die Sendung vorbei ist. Wer weiß, was ich hier sonst noch aufgelegt hätte. Es ist in wenigen Minuten 11 oder wenn ihr die Wiederholung hört, 20 Uhr. Das war unterdessen am Dienstag. Ich kann ganz schnell reden, merkt ihr das? Ohne mich zu versprechen. Und jetzt ist es doch schon fast passiert. Ob man, wenn man ganz schnell redet, das aufnimmt und dann langsamer abspielt, ob es dann normal klingt? Ich habe eine lustige Idee für später. Meine Fantasie geht mit mir durch. Dabei möchte ich euch besser außen vor lassen und euch sagen, was hier im Programm sonst noch passiert. Jetzt ist es, wie gesagt, am Dienstag früh um 11. Wenn ihr da hört, dann gibt es eine Stunde Musik von Computer und danach eine Zeitsprung-Ausgabe mit Anthony. Am Nachmittag heißt es 15 Uhr Rock Metal und danach gibt es eine Freistunde und 18 Uhr die Wiederholung dieser Sendung. Osmose, unsere Austauschsendung am Abend 20 Uhr und danach wie jeden Dienstag Play Some Records ab um 9, gefolgt von Thomas und The New Noise ab 11. Grüßt euch Uli hier am Mikrofon. Es gibt eine neue Ausgabe der Rubrik Switch vom Frosch zum Vogel und unter anderem ein Gespräch zur feministischen Aktionswoche Kraftwerke, die auch dieses Jahr wieder stattfindet. Ich stehe in 2 Wochen wieder hier. Wenn ihr Lust habt, schaltet ein. Gerne bitte auch vorher schon. Aber ich verabschiede mich für heute. Bis dahin und wünsche euch eine gute Zeit. Macht's gut.
Wie ist denn das hier im Gegensatz zum Klassenraum?
Ja, es ist eigentlich ganz anders. Im Klassenraum tun wir halt, keine Ahnung, Quatsch machen. Aber hier tun wir halt was lernen.